Börsenradio Network AG. Top-Thema des Tages.
Grüß Gott, Wolfgang Matejka, geschäftsführender Gesellschafter von Matejka & Partner Asset Management aus Wien.
Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Okay, Zinserwartungswende in den USA. Heute Abend wissen wir mehr, 0,25 oder 0,5% Fed-Zinspunkte. Soweit okay. Wie stark? Ist doch eigentlich fast egal. Mein Fed-Zinskommentar wäre, natürlich kommt die Aussage, sinkende Zinsen sind gut für die Aktienmärkte. Das ist quasi so eine historische Erfahrung. Sie stimmt aber nur mit einer Einschränkung. Sie stimmt dann, wenn wir nicht in eine Rezession geraten, oder?
D'accord, genau. Also es geht um die Rezession, eigentlich nicht um die 0,25, 0,50. Es geht eigentlich um die begleitenden Worte, die Mr. Powell heute am Abend uns zuteilen werden lässt. Diese Worte sind es natürlich, nachdem er eigentlich sein Image oder wenn es überhaupt ein so ein kleines Image gegeben hätte, sich irgendwie politisch gegen Trump oder Co. wehren zu müssen, das hat er komplett abgelegt mittlerweile. Also das hat er möglicherweise nie bedurft, aber teilweise manchmal gehabt. Er gilt als unabhängig, er gilt als seriös, er gilt auch als jemand, dem man seine Meinung nicht durch irgendetwas wegnehmen kann. Da sind die Bewegungen der Märkte auch manchmal früher bei den vorhergehenden teilweise ein Einflussfaktor gewesen. Powell ist wichtig, was er sagt, nicht allein, was er macht.
Okay, wie sieht's denn aus mit möglichen Konjunktur- und Rezessionssorgen? Ja. Wir sind in Konjunkturerwartungen für EU versus Europa.
Also wir haben in der EU eigentlich das Momentum, dass die Kern-EU eigentlich nicht mehr mitzieht, sondern sie ist in Wirklichkeit der bremsende Faktor. Die GIPS-Staaten, die laufen deutlich besser. Stichwort Spanien, Italien, Portugal, sogar Griechenland läuft gut. Also solche Dinge sind es, die der EU derzeit gut tun. Stichwort auch natürlich Fiskaldisziplin in dem Zusammenhang zu erwähnen, aber auch den Fokus auf die Wirtschaft zu legen. Das sollte man ins Hausbuch, Mitteilungsheft der Großen auch legen, den Wirtschaftsfokus nicht aus den Augen zu verlieren und auch die politischen Momente hier in diese Richtung überhaupt einzusetzen und wirken zu lassen, nicht nur als Defensivstrategie, sich stärker an den eigenen Sitz zu schnallen. Von Amerika selbst sehen wir, dass die Wirtschaftserwartungen sich durch eine Überlagerung auf der einen Seite mit den Technologies und den damit verbundenen Investitionswellen natürlich einen Sonderkonjunktureffekt zuweisen. Auf der anderen Seite gilt es allerdings, die Basis zu sichern, und das ist vor allem in Amerika im Bereich des Manufacturing Index offensichtlich geworden, weil der geschwächelt hat und zwar deutlicher als erwartet geschwächelt hat. Das ist jetzt vom GDP-Beitrag her nicht so gravierend und hoch, sondern es ist nichts anderes, als dass die Beschäftigung dort in diesem Sektor sich sehr hoch konzentriert. Und diese Konzentration ist natürlich etwas, was in einem Vorwahlkampf eine Rolle spielt. Und daher gilt es hier auch beispielsweise US Steel vor den bösen, bösen Japanern zu schützen, die in Wirklichkeit gar nicht böse sind, sondern die wollen in Wirklichkeit diesem Riesen der Stahlindustrie endlich auf die Beine helfen, auf die er seit 20 Jahren nicht von selbst gekommen ist. Also solche Dinge sind in Amerika immer mit einem gewissen Hauch der Political Awareness verbunden und deuten darauf hin, dass die Konjunktur selbst durch den Biden Act in gewisser Weise eine rezessive Tangente bekommen hat. Ich persönlich gehe davon aus, dass es der Fed und auch der US-Politik gelingen wird, diese Tangente nicht wachsen zu lassen, sondern das Thema Soft Landing, wenn überhaupt, ganz locker zu erreichen.
Ja, und bei uns? Tja, was ist denn notwendig? Was brauchen wir, genau, um die EU voranzutreiben?
Was ich tun würde, wäre es, die 69 Seiten, die Mario Draghi vor knapp 3 Wochen emittiert hat als Pledge, was Europa tun müsste, ausdrucken und irgendwo hinnageln, so wie es früher die Thesen an die Kirchen waren, das an die Brüsseler Tore oder an andere Tore zu nageln. Denn da steht das drinnen. Du brauchst weniger Bürokratie, weniger Administration. Du brauchst eine Art Fiskalunion. Ohne der geht das nicht. Du kannst nicht sagen, wir müssten das fördern und der andere sagt, ja, aber ich nicht. Also diese Wahlunion, die da die 100%-Quorum quasi verlangen und damit eigentlich nur Taktik und Geplänkel eröffnen. Du brauchst heutzutage 19 Monate im Durchschnitt, um einen Gesetzesvorschlag in nationales Recht durchzubringen. Das ist viel zu lange. Und man sieht es auch in Europa, dass die Investitionsneigung seit gut 2 Jahren stillsteht. Alle die investieren für die Exporte. aber nicht für die innere Substanz. Und diese Investitionen, und das Paradebeispiel ist leider Deutschland, die bremsen natürlich das Wachstum auf länger. Weil du musst du investieren, dann muss die Investition wirken können und dann hast du erst den Produktivitätsgewinn. Und in der Zwischenzeit haben die anderen auch nicht geschlafen.
Ja, also, also Bürokratie ist ja auch gigantisch. Beispiel, was mir so spontan einfällt. Ja. Windanlagen. Nach 5 Jahren endlich genehmigt, dann gibt es diese Windanlage nicht mehr. Gibt nur noch größere oder andere. Jetzt fängt die Genehmigung nochmal von vorne an. Da sagt ja jeder Investor, na, du kannst mich mal.
D'accord. Genau. Und das ist definitiv auch in vielen Bereichen der Fall. Und die Windanlagen, die bestehen, die gehören dir gar nicht mehr. 82% in der Ostsee gehört nicht Deutschland. Gehört Amazon, Google, Microsoft. Die bauen dort ihre Datenfarmen. Die holen sich teilweise noch alte Ölplattformen oder ähnliche Gerüste, stellen die vor die Windfarmpark hin, legen ein Kabel und machen dort oben Artificial Intelligence Mining. Also das sind Dinge, die vor der Haustür passieren, die eigentlich die eigene Ressource untergraben. Und diese Energiewenden-Diskussion, die haben wir ja schon ewig geführt, werden dadurch ad absurdum gelegt. Und ich glaube durchaus, dass wir die Instrumente und Mittel in der Hand hätten, das Ganze zu einem Kreis zu schließen. Aber du musst einmal mit der Infrastruktur beginnen. Du kannst nicht anfangen mit dem Elektroauto. Das geht nicht. Das funktioniert nicht, weil du schaffst nur konstant Flaschenhälse. Und diese Infrastruktur zu adressieren wäre ein easy Target. Und ich glaube, so viele einfache Dominos, wie wir derzeit aufstellen könnten, ob das jetzt diese Infrastrukturinvestments sind, ob das die Kapitalmarktreform ist, die eine Refinanzierungsbasis für solche Dinge schaffen könnte, ob das auf der anderen Seite das Thema Artificial Intelligence nutzen, allerdings so nutzen, dass es auch wirklich was bringt in der Digitalisierung, was bringt, das Thema Internet of Things zu bringen, allerdings auf einer kontrollierten Ebene und nicht nur links und rechts. Also das ist meines Erachtens nach so viele einfache Schlüsse, jetzt bin nicht Rocket Science, aber das ist jetzt alles nicht so wirklich schwierig zu verstehen und auch zu kommunizieren. Das sollte man eigentlich angehen.
Thema Wechsel. Gestern gab es bei Rheinmetall in der Aktie ein Hoppala sozusagen. Dann konnte man gucken, was ist die Meldung. Da war so eine Meldung mit, es könnte vielleicht Friedensgespräche geben. Ja. Genaues weiß keiner. Wäre doch mal auch was Schönes, wenn es wirklich klappen könnte.
Ja, es gab gestern die Bloomberg-Meldung. Bloomberg war das einzige Medium, das diese Meldung gebracht hätte, dass es die Möglichkeit für Waffenstillstände oder ein Ceasefire geben kann und soll und dass es hier Ansätze dazu gibt. Hat natürlich dann zuerst den getroffen, der am stärksten vom Ukraine-Krieg bis dato profitiert, als Waffenlieferant natürlich profitiert. Das ist in Europa die Rheinmetall. Die anderen Defense Companies haben eigentlich relativ verhalten darauf reagiert, zu Recht, weil es ist erstens nicht davon auszugehen, dass das ein schneller Prozess sein wird. Zweitens, es ist sicher nicht davon auszugehen, dass jetzt die Reservebildungen im europäischen Verteidigungssystem deswegen blitzartig stoppen, im Gegenteil. Und es ist schon gar nicht davon auszugehen, dass Russland seine Aufmunitionierung, die jetzt durch die Ukraine einseitig eine Lücke erfährt, dann nicht sofort mit Fullspeed wieder aufnimmt. Und genau das ist in Wirklichkeit, so leid es mir tut, weil das ist jetzt nicht unbedingt der Sektor, den du dir als besonders nachhaltig wünschst, aber ist kein Zeichen, diesen Sektor aus den Augen zu verlieren.
Also selbst wenn es Friedensgespräche geben würde oder einen Frieden?
Ja, dann wird erst recht Verteidigung adressiert.
Ja, das wird schon als Vorsicht, genau.
Genau.
Kommen wir zu den Aktienstrategien der Stunde. Die Musik, börsentechnisch, sie wird anscheinend in den USA gespielt, oder?
Ja, also in den USA spielt man logischerweise jetzt den Weg der Vernunft und nicht den Emotional Blue Sky Investment Pfad. Es war insofern interessant, dass es da vielleicht ein, zwei Schocks benötigt hat. Das erste war sicher die Yen-Carry-Trades-Unwindings, die dazu geführt haben, auch die Augen zu öffnen, was jetzt ein risikoadjustiertes Allozieren bedeutet, das kann nämlich nicht nur nach oben, sondern auch nach unten ziemlich in die Augen gehen, wenn alle sich gleichzeitig so verhalten. Okay. Das heißt, ein Rückzug dieser Abhängigkeit von strukturellen Investmentprozessen. Ein leichter Rückzug. Das zweite, vielleicht auch ein leichter Rückzug Ich hoffe es natürlich als aktiver Manager, aber ein leichter Rückzug von passiv gemanagten Strategien in Indexfonds, EFG, ETS. Diese Dinge, die sind, glaube ich, so groß geworden, dass sie auch für denjenigen, der sich jetzt nicht im Carry-Trade-Momentum befunden hat, eine Art Augenaufreißung erzeugt hat, die jetzt dazu führt zu sagen, hey, guck, bin ich da wirklich im sicheren Eck? Oder wäre es nicht klüger, sich auf andere Dinge zu konzentrieren? Und man hat das erkannt in Amerika, dass die Sektorrotation sich in andere Sektoren und nicht nur in die Large-Caps-Sektoren dominierten, bei den Technologies beispielsweise, bewegt hat. Also da sind plötzlich defensive Sektoren wie Nahrungsmittel, Healthcare, Utilities, sind plötzlich gesucht worden, weil man sich eben sagt, okay, cool, Netflix ist super toll, wunderbar, aber zuerst brauchst du die anderen auch, damit eben diese Datenfarmen funktionieren, damit diese Kommunikation funktioniert, damit die Abhängigkeiten von Artificial Intelligence auch in Wertschöpfung umgemünzt werden können. Und das greift langsam auch auf Europa zu. Ein Sektor ist davon, von dieser Rotationsbasis mit Abhängigkeit von Technology ein wenig abseits, aber der läuft auch wirklich gut. Das ist der zinssensitive Bereich bei Versicherungen und bei Real Estate. Hier hat Gott sei Dank bei Versicherungen erstens einmal der Fokus eingesetzt, dass die fast in Künft die besseren Banken sein können, weil sie von ihren Wertpapierportfolien eigentlich mittel- bis längerfristig dann auch gut profitieren können, ohne dass die Zinsspanne groß oder klein ist. Und das Zweite bei den Real Estate Stocks hat sich dann doch die Erkenntnis durchgesetzt, dass jetzt Immobilie nicht unbedingt immer gleich die gleiche Immobilie ist, dass es zwischen Wohnimmobilien, gewerblich genutzten Immobilien, Logistikimmobilien etc. ganz unterschiedliche Zyklen auch gibt, die auch sich mit Zinsen verbinden lassen. Und dieses Momentum hat auch hier das aktive Management erstens einmal erreicht, unterstützt und auch durch Performance-Vorteile getragen.
Die Small- und Mid-Caps, leiden ja weiterhin. Ich meine, ich habe auch immer wieder Interviews mit Fondsmanagern und die Konsens würde ich so zusammenfassen, so nach dem Motto, ja schade, aber es ist noch viel zu früh, schon in Small- und Mid-Caps reinzugehen. Oder wird MiFID 2 uns da reinbringen?
Also wir haben da einen Blumenstrauß der Leiden. Wir sind diesbezüglich natürlich gewohnt, sich mit dem Unternehmen, mit dem Management, mit den Produkten, mit dem Business Case auseinanderzusetzen. Und da ist, ob das jetzt ein Large oder ein Small Cap ist, die zweite Frage, die man sich danach stellt, üblicherweise. Weil wenn etwas gut ist, dann darf es auch klein sein, bevor es dann groß wird. In diesem Zusammenhang gibt es seit 3 Jahren eigentlich keine positive Antwort auf dieses Verhalten, denn wir haben seit 2019 MiFID 2 installiert und MiFID 2 ist einer der Täter Schuldigen dieser Situation. Wir haben auch dieses passive Investment-Momentum daraus geboren vor uns. Das eigentlich
und warum ist MiFID 2 schuld? Was steht da drin?
Naja, MiFID 2 hat diesbezüglich die kleineren Werte in Finanzierungsnotwendigkeiten getrieben, die jetzt das Research betreffen, damit die Handlungsfähigkeit betreffen, damit eigentlich auch eine Reduktion der Coverage, die zwangsweise notwendig ist, weil die Sparnotwendigkeit bei Großbrokern oder großen Analysehäusern dazu geführt haben, dass kleine Firmen nicht mehr covered werden oder nicht mehr tief gecovert werden oder die eigene Coverage sogar bezahlen müssen, dass damit die Glaubwürdigkeit erodiert ist. Und es hat dazu geführt, dass immer mehr und mehr Asset Manager sich diesbezüglich auch der Situation gegenüber gesehen haben, selbst auch die Kosten zu übernehmen für Investments und Research. Und diese Kosten sind natürlich, wenn du Small Caps in deine Fonds nimmst, hast du natürlich mehr Aktien in der Regel und hast damit auch mehr Kosten, weil sich diese Breite nicht mehr durch einen Broker oder einen Analysten allein darstellen lässt. Also brauchst du andere Analysten dazu, erhöht die Kosten. Also dadurch ist logischerweise der Schluss, gehen wir lieber aus den Small Caps raus, weil dann ersparen wir uns Geld. Performance versparen wir uns auch, weil die ist ja nicht so gut, weil alle anderen das auch tun. Und damit hast du diesen Vicious Circle, der eigentlich aber sowas von einer Eigenlegersituation durch die Europäische Union und Europäische Kommission ist, die niemand, der wirklich vom Fach ist, verstehen und begründen kann. Es passieren hier Sachen, die sind einfach so irre. Ich bin selbst in dem einen oder anderen Diskussionskreis mit der Europäischen Union oder der Europäischen Kommission eingeladen worden, als einer der wenigen, habe mich auch freiwillig dazu gemeldet. Aber was du dort erlebst, das ist unfassbar. 2019 wurde MiFID II eingesetzt. Die ersten Calls waren 2020. Man hat argumentiert mit Daten aus 2018, wie toll das ist. Ich sage, hey cool, das sind komplett falsche Daten. Ihr habt die Kreise über. Nein, das machen wir so. Also Ignoranz ohne Ende. Und dann kommt es noch dazu, dass man feststellt, dass genau diese Effekte, die man verhindern wollte, massiv hineindrängen und stellt sich trotzdem blind und taub und ändert etwas an Handlungspreisen, macht dann Mid-Price und so. Aber in Wirklichkeit tötet man die kleinen und mittleren Potenziale von Börsengeschichten, die ja irgendwann einmal auch groß werden sollen. Und genau das haben die Engländer kapiert, die in Wirklichkeit MiFID II mit erfunden haben. Und die haben das mittlerweile schon komplett, nachdem sie aus der Europäischen Union ausgestiegen sind, nicht als erstes, aber als zweites, haben gesagt, hey cool, wir haben Problem mit unserem Kapitalmarkt und wir müssen dem helfen. Und die haben das alles sehr praktisch orientiert geändert. Und die Europäische Union, Stichwort 19 Monate, hat das noch vor sich hoffentlich.
Okay.
Nein, das ist ein echtes Problem, das halt totgeschwiegen wird, weil viele sich mit der Komplexität nicht wirklich an die Öffentlichkeit getrauen.
Ja, aber wir sind vom Börsenrat ja auch sehr selten über dieses Thema gestoßen. Man könnte wirklich sagen, wann lernt die Politik, dass Investoren auch Wähler sind? Ne?
D'accord, das wäre es ja. Also ich habe gestern einen Vortrag an der Börse für die Börse gehalten. Da wurde ich informiert, dass 24% der Menschen bereits investiert sind, in irgendeiner Art und Weise kapitalmarktmäßig investiert sind. Ich meine, 27 waren es sogar in Österreich und dass 20% darüber nachdenken, es zu tun. Das sind alles Wähler, die leiden. Die machen das, weil sie sonst vielleicht keine Chance sehen, aber die leiden darunter. Und das Thema MiFID II wäre beispielsweise einfach zu lösen, indem man sagt, ich definiere mal, was ist ein Small Cap? Und mit dieser Definition verbinde ich die eine oder andere Förderung oder Änderung der Regularik. Whatever, ich helfe denen in irgendeiner Art und Weise. Und damit hast du automatisch dann Investorengruppen und größere Investoren, die sagen, hey cool, jetzt kann ich mal endlich die kleinen Guten holen. Die Schlechten, die kriegst du eh nicht. Aber weil sie runtergefallen sind, schon längst. Und die anderen, die das, wenn das nicht passiert, dann werden wir M&A haben. Und das wächst sowieso die ganze Zeit. Also die Mitbewerber etc., die kaufen sich's von der Börse und der Widerstand ist nicht besonders groß. Oder man geht auf die Listing, gestern in Deutschland wieder jemand gelistet. Also das ist alles nicht gut und für die Refinanzierung eines Generalsystems, wie es Europa beispielsweise ist oder jeder Staat ist, der Pensionen bezahlt oder Sozialausgaben zu finanzieren hat, ist hier eine Refinanzierungsquelle immer mehr und mehr erstickt.
Wie ist denn die aktuelle Hochwasserlage bei Ihnen in Österreich und welche Folge kann das für gewisse Aktien haben? Welche Aktien geraten quasi unter Hochwasser? Und lassen Sie mich vermuten, Versicherungen werden es nicht sein, weil die können ja ihre Prämien erhöhen.
Nee. Also solche Katastrophen sind für Versicherungen in der Regel gar nicht so schlecht, weil das Bewusstsein für Absicherung durch die Katastrophe gestärkt wird und auch andere Gruppen erreicht, die nicht direkt betroffen sind. Gott sei Dank hat es mich nicht erreicht, aber jetzt mache ich mir eine Hochwasserversicherung. Das ist für Versicherungen in der Regel ein gar nicht so schlechtes Geschäft. Für die Versorger, die direkt daran betroffen sind, Österreich ist auch ein Land, das sehr viel an Wasserkraft Energie erzeugt, für die ist es natürlich schon ein Thema. Wenn du Hochwasser hast, dann kannst du deine Schleusen jetzt nicht zum Stromerzeugen verwenden, es sei denn, du musst, wie in einem Kraftwerk der EVN, durch die Turbine entlassen, das Wasser entlassen, ja, dann läuft die Turbine halt auf Hochtouren, aber normalerweise öffnest du die Schleuse und die Produktion steht still. Also Versorger sind diesbezüglich die Betroffenen, ich würde da sagen, EVN in gewisser Weise Verbund natürlich, weil hier müssen auch in der Donau die Tore aufgehen, weil sonst haben wir das Hochwasser nach oben gestaut. Also das sind die ersten, Anführungszeichen, Verlierer der Situation. Die zweiten ist natürlich die Kaufkraft von sehr, sehr vielen Gemeinden und sehr vielen Menschen, die sich jetzt um die Sanierung ihrer Häuser kümmern müssen und Hilfe benötigen, die sie selbst nicht mehr aufbringen können. Da gilt es den Staat, da ist 1 Milliarde jetzt heute ernannt worden, dass der Katastrophenfonds dotiert wird. Das sollte helfen, das sollte auch diesbezüglich eine Art Mini-Konjunktur in der Renovierung etc. erzeugen, aber das ist für das menschliche Leid dort natürlich viel zu wenig, weil das wünscht man sich nicht, dass man sowas erlebt, dass das Wasser 2 Meter im Wohnzimmer steht. Also solche Dinge, also die machen wirklich betroffen. Das ist etwas, wo du keine Chance hast. Und dieses emotionale Momentum ist wahrscheinlich eines, das noch viel tiefer wirkt in der Genesis dieser Menschen, weil sie sagen, okay, wenn was passiert, dann hast du vielleicht keine Chance oder dann musst du dich immer fürchten. Jetzt bist du im Hauptabendprogramm schon von allen möglichen Kriegen und Krisen geschüttelt und dann fürchtest dich nur beim nächsten Regen. Schwierig.
Herr Matejka, danke Ihnen.
Ich danke Ihnen, Herr Hinrich.
Das Börsenradio Nummer 1, Börsenradio Network AG.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.